Danke. Danke.
Ehrlich gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Man hat mir das einfach in die Hand gedrückt und ich dachte, alles ist gut, es tut mir leid. Jetzt ein bisschen, ne? Habt ihr mich vorher gehört? Wahrscheinlich liegt's daran. Soll ich nochmal anfangen von vorne? Hey, mein Herz, mein Gebet ist, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott mit seinem Wort das tun kann. Du auch? Amen. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich über die Einladung von Frank und Ramona. Ich habe heute Morgen schon eine SMS bekommen. Sie sind schon auf dem Weg, wie es aussieht. Es scheint ein bisschen länger zu dauern, von Teneriffa zurückzukommen hier nach Deutschland. Heute Abend werden sie irgendwann landen. Und ich muss immer wieder sagen, was ich an den beiden bewundere, ist, dass sie niemals aufgeben und unseren Herrn so lieb haben und anfangen, sein Reich weiterzubauen. Und ich freue mich so, dass ihr einen Abendgottesdienst gestartet habt. Einmal im Monat habe ich gelesen, das ist fantastisch. Wir haben einen Abendgottesdienst schon seit einigen Jahren. Wir wissen, das ist so viel Arbeit, das ist so viel extra Meile gehen. Das bedeutet so viel Aufwand. Heute Abend haben wir einen Abendgottesdienst in einem Club, in einem Nachtclub. Und das ist so viel Arbeit, das zu tun. Aber es lohnt sich, diese extra Meile zu gehen. Ich will es euch wirklich sagen, es lohnt sich zu sagen, hey, unser Herz ist es als Church, unser Herz ist es von jedem Einzelnen, die Menschen da draußen, zu informieren darüber, dass Jesus Christus gewonnen hat, zu informieren darüber, dass der Vater sie liebt, sie informieren darüber, dass Gott ihnen vergibt, dass Gott ein Angebot hat und ihnen eine faire Chance zu geben. Stimmt ihr mit mir überein? Das ist gut. Ihr seid wirklich sehr euphorisch an dieser Ecke, das finde ich sehr, sehr gut, okay. Vielleicht, ich habe eine Geschichte gehört von einem Vater, der hat Zwillinge. Und Zwillinge, das sind die Leute, die gleich aussehen, ne? Und die beiden sahen also gleich aus, weil sie waren Zwillinge, aber sie hatten einen Unterschied. Der eine war ein Optimist und der andere war ein Pessimist. Und der Vater hat sich gedacht, meine Güte, ich muss unbedingt das mal testen, wie das denn so ist. Und was da denn dahinter steckt. Also hat der Vater Folgendes gemacht. Die beiden gingen schlafen, jeder hatte sein eigenes Zimmer. Und in dem Raum von dem Pessimisten hat er den gesamten Raum angefüllt mit Spielzeugen bis unter die Decke. Und dann durfte er schlafen. Bei dem Optimisten hat er den Raum gefüllt mit Pferdeäpfeln. Und dann hat er gewartet, was passiert. Am nächsten Morgen hat er sich auf die Lauer gelegt. Und plötzlich ist der Pessimist aufgewacht und er sieht die ganzen Spielzeuge und guckt die an und ist total sauer und sagt sich, meine Güte, diese ganzen Spielzeuge, meine Freunde werden neidisch sein, ich muss die ganzen Gebrauchsanweisungen lesen, ich muss ständig die Batterien wechseln und wenn das ganze Zeug kaputt geht, mei. Und plötzlich, der Vater hört plötzlich aus dem Raum des Optimisten, wie er ruft und auf dem Bett springt und sich freut. Und der Vater rennt rüber in den anderen Raum und er sieht dann seinen Sohn, seinen Optimisten, die ganze Zeit hoch und runter springen. Und er fragt, hey, was ist denn los? Er sagt, hey, Papa, irgendwo in diesem Haus muss es ein Pony geben. Ihr Lieben, es ist so wichtig, die richtige Perspektive zu haben. Amen. Amen. Wir haben einen Gott des Durchbruchs. Davon bin ich überzeugt. Wir haben einen Gott des Durchbruchs. Und ich würde gerne heute Morgen darüber sprechen, dass wir einen Gott haben, der durchbrechen will in allen Bereichen unseres Lebens und vor allem auch in unserem finanziellen Bereich. Du sagst jetzt, oh, gehört dieses Thema denn in die Kirche? Meine Güte, wollen wir darüber reden, wenn wir im Haus Gottes sind? Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Denn seht mal, die Bibel ist voll von diesem Thema und unser Leben ist voll von diesem Thema. Ich kann gar nicht sagen, wie häufig sich Ehepaare streiten um das Thema Geld. Oder? Ich meine, ich weiß es nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber manche trennen sich auch wegen dem Thema Geld. Manchmal tun wir so, als ob das gar kein Thema wäre, aber es ist ein wichtiges Thema. Viele Menschen, viele Familien entzweien sich wegen diesem Thema. Und ich glaube, Gott hat einen finanziellen Durchbruch für dich. Gott möchte, dass es dir gut geht in diesem Punkt. Gott möchte, dass etwas in deinem Leben passiert. Ich glaube, wisst ihr, wir lesen das in 2. Samuel 5, Vers 20, dass wir einen Herrn des Durchbruchs haben. Dort steht, da kam David nach Baal-Perasim und David schlug sie dort. Und er sagte, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir, wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem Ort den Namen Baal-Perasim. Manchmal ist es so, Und das ist das Kennzeichen eines Durchbruchs, dass Dinge nicht sofort in unserem Leben passieren, sondern dass es so ist, wir strecken uns aus und jetzt passiert erstmal gar nichts. Irgendwie lange Zeit ist es so, als ob die Dinge auf der anderen Seite irgendwo aufgehalten werden. Oder wir werden aufgehalten an irgendeiner Stelle. Und wir merken, irgendwas geht nicht weiter. Und das ist die Zeit für einen Durchbruch. Aber es ist so gut, dass wir lesen in Gottes Wort, er ist der Herr des Durchbruchs. Vor einigen Jahren, da war ich, da war ich gerade Abiturient und da habe ich meinen ersten Job bekommen bei, das war so Leiharbeitsstelle. Leiharbeit konnte man machen und die haben uns gerne genommen. Und der erste Job, sie haben uns irgendwo nach Frankfurt auf eine Baustelle geschifft. Gefahren. Und da war ich also am Start mit meinem anderen Freund und Kollegen Abiturienten. Und wir beide hatten von Tuten und Blasen auf Baustellen keine Ahnung. Wir wussten so, ne, wie man so Aufsätze schreibt und Arbeiten schreibt, aber diese Sache, das war neu für uns. Und zuerst ging es ganz gut los, wir sollten so Holz aufsammeln, das haben wir hingekriegt. Und dann so nach 2 Stunden haben wir genug Holz aufgesammelt, irgendeine Etage, und wir sollten in eine andere Etage gehen. Und dann sagte der Vorarbeiter, hey, da stand eine Wand, hey, ihr reißt jetzt die Wand ein. Und wir so, okay, machen wir. Und dann ist er gegangen. Und dann haben wir gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir da so einen Hammer gefunden und haben angefangen, auf die Wand einzuschlagen. Was soll ich sagen? Es passierte nichts. Überhaupt gar nichts. Und aber wir haben Mühe gegeben. Also ging das vielleicht 20, 30, gefühlt waren das Stunden. Aber vielleicht waren es 20, 30 Minuten. Irgendwann kam der Vorarbeiter wieder zurück und hat sich hingestellt und er war sauer, weil die Wand stand immer noch. Und sagt, hey, was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Wir haben gesagt, wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben draufgehauen. Und dann hat er gelacht und hat sich den Hammer angeschaut, den wir in der Hand hatten. Das war so ein kleiner Hammer. Und dann hat er sich umgedreht und da stand eine Schubkarre. Und da war dann so ein riesig großer Bauhammer. Und den hat er genommen und hat einmal ausgeholt, auf die Mauer draufgeschlagen. Was soll ich sagen? Sie ist sofort zusammengefallen, komplett. Aber ich bin davon überzeugt, wir haben Vorarbeit geleistet. Ich bin davon überzeugt, das war nicht einfach. Versteht ihr? Manchmal ist es so, dass wir an einer Mauer stehen in unserem Leben und es geht nicht weiter und es dauert. Und wir sehen zuerst einen Spalt und wir sehen, wie sich ein kleines bisschen der Putz löst von der Wand und der erste Stein vielleicht rausfällt oder so halb rausfällt und wir durchlupen können. Und es dauert, bis der Durchbruch da ist und die Dinge, die hinter der Mauer sind oder wir, die wir vor der Mauer stehen, durchkommen zu dem, was Gott für uns hat. Und das Bild, was wir hier sehen in 2. Samuel, ist, dass hier von einem Wasserdurchbruch die Rede ist, von einem Damm. Und ich weiß nicht, ob du Damm oder Dämme kennst, aber die Sache mit Dämmen ist so, die sollen einen Fluss oder ein Meer aufhalten. Die sollen dafür sorgen, dass das Meer nicht auf die andere Seite kommt. Und deswegen sind die stabil gebaut und die sind oft viele Meter lang und viele Meter hoch. Und die stehen da in der Landschaft, als ob die schon immer da sind. Es gibt auch so Dämme, die haben die Römer gebaut, die kannst du dir immer noch aus dem Universum anschauen, so aus dem Weltraum siehst du immer noch so die Dämme, die Römer früher gebaut haben vor 2000 Jahren. Das sind gewaltige Dinger, die versuchen etwas, das waren allerdings dann keine Flüsse, die sie aufhalten wollen, sondern die Germanen, aber die waren genauso schwierig wie, naja. Und wisst ihr, die Sache in so einem Damm ist, man sieht nicht, wann er durchbricht. Weil solange er steht, steht er. Passiert nichts. Und du denkst so, ja, ist alles in Ordnung. Und der Damm steht. Und wenn dann die Feuerwehr plötzlich anfängt, Sandsäcke auf dem Damm aufzuschichten, wunderst du dich, weil das sieht doch alles so aus, als ob alles okay ist. Aber das ist das, was bei einem Wasserdurchbruch passiert. Du siehst nicht, dass es bereits unterwegs ist. Und so sind es auch mit Durchbrüchen, die Gott für uns hat. Oft sehen wir es nicht. Oft erkennen wir es noch nicht, aber der Heilige Geist ist schon am Vorbereiten im Verborgenen. Und wenn der Durchbruch kommt bei einem Wasserdamm, dann ist er unaufhaltsam. Und der ganze Damm wird weggespült und das Wasser bricht durch und überflutet alles, was dahinter liegt. Und ich glaube, wir haben einen Herrn des Durchbruchs der durchbrechen will in unserem Leben. Auch zum Thema Finanzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das Thema Finanzen ist sehr wichtig. Und ich glaube, einige von uns sind hier vielleicht hier und denken, oh, ein finanzieller Durchbruch, das wäre gut. Und vielleicht fragst du dich, was ist das? Was könnte das sein, genug zum Leben zu haben? Das wäre zum Beispiel schon mal so ein Ding. Was ist genug? Ist dann die nächste Frage bestimmt. Was bedeutet in Deutschland genug? So, die Armutsgrenze liegt bei 60% des Durchschnittseinkommens. Wenn du darunter liegst, bist du arm. Ist das Armut? Das ist die Definition, die wir haben. Bedeutet es, keine Schulden zu haben? Ich glaube, das ist eine gute Idee, keine Schulden zu haben, oder? Irgendwie ist das eine Last, die auf uns liegt und die uns bedrängt. Das sollte Durchbruch geben. Urlaub sollte doch drin sein, oder? Was meint ihr? Ich meine, genug zum Leben, aber Urlaub ist schon eigentlich Standard bei uns. Und bei manchen sogar zweimal im Jahr. Durchbruch bedeutet das, dass ich einen Urlaub machen kann oder dass ich zwei Urlaube machen kann. Was bedeutet ein Durchbruch? Oder ist auch die Frage, was für ein Urlaub? Ne? Manche lieben es, im Zelt Ja, wir, meine beiden Freunde, das sind die Jugendleiter in der Basis, die Älteren und die Jüngeren. Der eine kümmert sich um die Älteren ab 18, der andere unter 18. Die beiden sind der Hammer. Und sie lieben dieses Zeltding. Ob das in ihrem Alter liegt, ich weiß es nicht genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe es ab 5 Sterne. 5 Sterne Zelt, ne? Also ja, ihr seht, das ist ein ganz wo ist der finanzielle, wo ist ein Durchbruch? Was würden wir sagen? Und jeder hat seine eigene Definition. Der eine sagt vielleicht, oh, wenn ich 20 Euro pro Woche mehr hätte, das wäre schon klasse. Andere träumen von 10.000 Euro im Monat und sagen, das ist ein Durchbruch. Ja, 10.000, also mindestens fünfstellig. Und Sozialisten würden sich vielleicht so an einem Durchschnittswert orientieren und sagen, wenn ich den Durchschnittswert, dann wäre das interessant. Und es ist interessant, was viele sagen, die viel verdienen, die sagen, Geld ist nicht so wichtig. Ist komisch, oder? Die viel verdienen, sagen, Geld ist gar nicht wichtig. Ich bin so gespannt, was passieren würde, wenn sie kein Geld mehr hätten. In diesem Fall. Und ich glaube, es geht, viele sprechen von Freiheit, von Unabhängigkeit, um Selbstverwirklichung. Und vielleicht sitzt du auch fest in falschem Denken über einen finanziellen Durchbruch. Und vielleicht hast du eine Mentalität dir angeeignet, in der du lebst und dich freust über das Überleben, statt über das Leben, was Gott dir geben will. Weil ich glaube, Gott möchte dir einen Durchbruch schenken. Das bedeutet, dass du überflutet wirst von dem, was sich dahinter befindet. Und soweit ich das einschätzen kann, ist Gott ein verschwenderischer Gott. 300.000 Millionen Sonnen gibt es außer unserer. Einfach mal so. Das spricht für einen verschwenderischen, großzügigen Gott. Der dachte, oh, ich mache mal ein paar mehr. Man kann nie wissen, ne? Ja, wir haben einen Gott. Und wisst ihr, manche sagen, Geld ist nicht so wichtig. Und gleichzeitig denken wir ständig daran. Manche denken jede Stunde daran, jeden Tag daran. Wenn ich dies oder jenes Geld hätte, dann könnte ich tun, wenn, dann hätte. Weißt du, dass das ein Anzeichen ist für eine bestimmte Mentalität in dir? Eine Mentalität, dass du dich bestimmen lässt, dass du dich regieren lässt von einer Macht und limitieren lässt von einer Macht? Ja. Und die heißt Geld. Die sagt dir, was du tun kannst und was du nicht tun kannst. Es gibt die Haltung, und ich halte die für ungesund, die sagen, ich bin gegen Reiche. Und gleichzeitig spielt dieselbe Person jede Woche Lotto. Was willst du damit sagen? Also da ist, glaube ich, das Problem mehr Neid, als dass man wirklich gegen etwas ist, nur weil man es selber nicht hat. Ich glaube, dass Gott einen Durchbruch hat für uns. Unsere Mentalität in unserem Herzen dazu, dass er uns verändern will, uns einen richtigen Blick geben möchte und uns praktisch erleben lassen will, dass wir einen Durchbruch erleben, auch im finanziellen Bereich. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Ich glaube, dass das in seinem Wort drin steht und dass wir das lesen da drin. Und ich möchte wisst ihr, vielleicht noch eine Sache. Auch das ist interessant. Viele Menschen treffen Entscheidungen Und sie hängen sie an das Geld. Warum? Weil sie Angst haben vor Unsicherheit. Und Sicherheit wollen. Oder überleben wollen. Oder sie verknüpfen ihre Entscheidung damit, wie viel sie selber leisten können. Kennst du das? Da kann ich mir das leisten, weil ich mir das leisten kann. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Da dürfen wir überhaupt gar nicht das Versehen vertun. Wir sind so geboren von Anfang an und erzogen. Die höchste mögliche Bildung, die wir erreichen sollen, damit wir das beste Studium bekommen, damit wir dann den besten Job kriegen und dann am meisten Geld verdienen. Das ist so, wie wir gepolt sind, ganz ehrlich. Und hinterher gehen wir auf die Straße, wenn wir zu wenig verdienen und beschweren uns darüber, dass wir uns mehr geben sollen. Na gut, ich will nicht politisch werden, das ist doof. Ich möchte eine Definition an folgende Geschichte hängen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Seid ihr noch da? Seid ihr noch online? Auch da hinten? Gut, das ist gut. Das ist gut zu hören. Ich möchte sagen, jetzt kommt eine Bibelstelle. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen und anschauen. Oder ich glaube, sie kommt auch gleich hinter mir. 2. Könige 4, 1 bis 7. 2. Könige 4, 1 bis 7. Und da geht es um eine Geschichte von Elisa. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr als nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr: Geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit den Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr: Nun verkauf das Öl, bezahl deine Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Ha, das ist eine interessante Geschichte, oder? Kann man nicht anders sagen. Und das Interessante ist, am Ende des Tages ist es so, Gott will nicht nur, dass du gerade so überlebst, sondern Gott möchte dir mehr als genug geben. Das Erste, was wir sehen können in dieser Geschichte ist, Gott will dir mehr als genug geben. Nicht nur ebenso, weißt du, sie hatte einen Preis zu bezahlen für ihre beiden Söhne. Sie hatte Schulden, aus denen sie herauskommen musste, aber sie hatte mehr als genug. Sie konnte das verkaufen, sie konnte dann ihre Söhne auslösen. Das war damals leider üblich gewesen. Das haben wir jetzt nicht so viel Zeit darüber zu sprechen, aber man konnte seine Söhne sozusagen als Anleihe jemand anderem und dafür Geld bekommen. Das macht man heute nicht mehr so, das ist nicht mehr so üblich, zumindest nicht in Deutschland. Aber damals war das so gewesen und sie bekam nicht nur dieses Geld, sondern Gott gab ihr mehr als genug. Ich glaube, dass das Gottes Herz ist für uns. Es geht nicht darum, nur zu überleben, es geht nicht nur darum, durchzukommen, sondern Gottes Herz ist es, uns mehr zu geben, als wir brauchen. Und schon allein deswegen, weil er möchte, dass wir selbst großzügig sind. Wie können wir großzügig sein, wenn wir nur von dem geben können, was wir gar nicht haben? Hast du schon mal überlegt, dass es schwierig ist, von dem zu geben, was wir gar nicht haben? Ich glaube, Gottes Herz ist, dass wir eben mehr haben, als wir brauchen, damit wir anderen geben können, die es brauchen. Ist es nicht gut, jemand zu sein, der gibt? Amen. 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 Das ist gut. Wisst ihr, da war diese Frau und die hatte ihren Mann verloren. Zwei Söhne und sie war völlig verzweifelt. Und ihr Mann war ihr Versorger in der Zukunft. Sie hatte keine Zukunft mehr. Was sollte sie tun? Und sie ging zu Elisa und bat ihm um Hilfe und sagte: Hey, das ist meine Situation. Und hat es ihm erklärt. Und dann lesen wir in Vers 2 und das ist erstaunlich. Was kann ich für dich tun? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch irgendwie eine ganz komische Frage. Oder nachdem die Witwe gesagt hatte, was ihr Problem war, ist es doch eine komische Frage, was kann ich für dich tun? Ich weiß nicht, ob dir das hin und wieder mal aufgefallen ist, aber nicht nur Propheten stellen komische Fragen, die sie eigentlich wissen sollten und die selbstverständlich sind, sondern auch Gott stellt komische Fragen. Kennt ihr die Story von Bartimäus, dem Blinden, der zu Jesus kommt und sagt, hab Erbarmen? Und Jesus sagt, ja klar, was kann ich für dich tun? Hallo, Jesus. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns nicht Fragen stellt, weil er etwas nicht weiß. Gott stellt uns niemals Fragen, weil er etwas nicht weiß. Er weiß es, er ist ja Gott. Sondern er stellt uns Fragen, um etwas in uns auszulösen. Um etwas in uns freizusetzen. Um Glauben in uns freizurütteln. Und zu sagen, hey, da ist etwas in dir. Fragen stellen. Ich glaube, am Ende des Tages muss ich wirklich sagen, Fragen stellen ist powervoller, als Antworten zu kennen. Die richtigen Fragen zu stellen, ist kraftvoller, als die richtigen Antworten zu kennen. Jesus hat jedenfalls oft Fragen gestellt und sehr seltsame Fragen gestellt. Und Elisa hat auch Fragen gestellt. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt, sag mir, was hast du im Haus? Was hast du im Haus? Elisa will ihr helfen, aber, und das ist oft, was wir denken, glaube ich, dass Hilfe von außen kommt. Gerade was unsere Finanzen betrifft. Deswegen spielen wir Lotto. Deswegen, keine Ahnung, was wir spekulieren, was wir glauben und was wir träumen den ganzen Tag, wo das Geld herkommt. Aber wir glauben, es kommt von außen. Was Elisa hier sagt, ist, Gott will dir helfen mit dem, was du bereits hast. Gott will dir helfen mit dem, was du bereits hast. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Aber du hast bereits das, mit dem Gott dir helfen will, mit dem Gott etwas in deinem Leben tun will. Und dann sagt sie, deine Dienerin hat nichts mehr als nur einen Krug Öl. Wie schnell übersehen wir, was Gott uns bereits gegeben hat, oder? Wie schnell werden wir blind dafür, für das, was Gott schon in unsere Hände gelegt hat. Und sehen nur noch das, was wir brauchen und das, was wir nicht haben. Und wir schauen auf das Negative in unserem Leben, statt auf das, was wir schon in Händen halten. Aber Gott möchte das benutzen, was wir schon haben. Gott will die 3 Fische, die du hast, benutzen. Gott will die 5 Brote, die da sind, will er benutzen. Das, was du hast in deinen Händen, das will Gott nehmen. Das, was du bereits besitzt, will Gott nehmen, um dich auszulösen. Das, was du bereits hast, will er nehmen, um dich freizusetzen. Das, was du bereits hast, will er nehmen, um einen Durchbruch in deinem Leben zu bewerkstelligen. Ich glaube, wir sind manchmal der Meinung, dass die Dinge irgendwie von außen, irgendjemand wird uns spenden, irgendjemand wird irgendwas tun, irgendwas bezahlen. Aber ich glaube, dass Gott damit anfängt, mit dem, was wir bereits haben. Und er fordert diese Witwe heraus. Und er fordert diese Witwe heraus. Ich meine, ganz im Ernst, du kommst zu Gott und deine beiden Söhne sind in Gefahr, verkauft zu werden. Du willst Hilfe von einem Mann Gottes. Und was macht der? Er fordert sie heraus. Aber ganz im Ernst, so ist Gott. Wir müssen kommen mit Glauben. Und sein Herz ist es, etwas in uns immer wieder zu erwecken. Und das ist interessant, weil er fängt an, darüber zu sprechen, dass sie etwas tun soll, was vollkommen gegen das geht, was sie gefragt hat, nämlich etwas zu leihen. Wenn du Schulden hast, wenn du existenziell bedroht bist, ist die schlechteste Idee, dich noch mehr in Schulden zu stürzen, oder? Das ist keine gute Idee. Aber ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass das Reich Gottes an vielen Punkten immer wieder aus Prinzipien besteht. Und Prinzipien sind ewige Ideen und Regeln, wie bestimmte Dinge geschaffen sind und woher bestimmte Dinge kommen und wie sie ausgelöst werden. Sie sind Prinzipien des Glaubens. Und ich glaube, dass Elisa genau dieses Prinzip hier anwendet. Er fordert sie heraus, etwas zu glauben, etwas zu wagen, einen Schritt zu gehen, der nicht logisch ist. Ein Schritt des Gehorsams. Und bevor ich weiter predige über das, was hier steht, weil ich über Prinzipien spreche, möchte ich darüber sprechen, dass es ein Prinzip gibt, was wir nicht umgehen können, wenn wir wollen, dass in unserem Leben es einen finanziellen Durchbruch gibt. Wir können um diese Sache nicht drumherum. Ich weiß, ihr seid bestimmt darüber informiert. Wenn du darüber noch nie gehört hast, dann hörst du zum ersten Mal darüber. Sei nicht erschrocken darüber. Ich weiß, viele Leute sagen, ach du meine Güte. Aber es ist das Prinzip des Zehnten. Es ist das Prinzip des Zehnten. Gott hat ein Prinzip uns gegeben, um mit Geld umzugehen, und das ist das des Zehnten. Es bedeutet, dass 10% von dem, was wir nehmen, was wir bekommen, was wir verdienen auf irgendeine Art und Weise, dass wir das zu Gott bringen. In Malachi Kapitel 3, Vers 10 heißt es: Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt. Bringt, spricht der Herr der Herrscharen. Dieser Vers ist der Knaller. Ich feiere den ohne Ende. Wenn du ihn nicht feierst, ich feiere ihn. Mit dir zusammen oder ohne dich, aber lieber mit dir zusammen. Weil es spricht davon, dass wir Gott prüfen dürfen. Wir dürfen Gott nirgendwo prüfen, außer in dieser einen Sache. Da dürfen wir zu ihm kommen und sagen: Gott, willst du wirklich die Fenster des Himmels öffnen? Willst du den Fresser bedrohen, der immer wieder mich angeht und immer wieder versucht, das zu nehmen, was ich habe? Der Teufel ist daran interessiert, uns zu belügen. Er ist interessiert, uns zu bestehlen. Er ist daran interessiert, uns in die Verdammnis zu jagen. Aber Gott hat andere Pläne für uns. Der Teufel geht auch unsere Finanzen an. Glaube doch nicht, dass ihn das nicht interessiert. Er weiß, wie wichtig Finanzen sind. Aber sie dürfen uns nicht bestimmen. Unser Gott ist Gott, Amen. Aber manchmal, wenn wir nicht darüber reden, wenn wir denken, das klammern wir irgendwie aus, dann merken wir, wie wir Gott da nicht reinlassen und ihm eigentlich gar nicht vertrauen. Und das Prinzip des Zehnten, es stellt eine Sache sicher, dass wir nämlich sagen: Gott zuerst. Gott zuerst, dafür ist dieses Prinzip da. Von allem, was ich bekomme, gebe ich das Erste, den ersten Teil von dem, was ich habe, gebe ich ihm. Und der Grund ist ganz einfach. Der Grund ist so verblüffend einfach, dass man, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Im Psalm 24, Vers 1, da steht: Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Es ist ihm. Es gehört ihm. Und wir dürfen es verwalten. Und wenn wir irgendetwas verdienen und wenn wir irgendetwas bekommen, dann gehört es ihm immer noch. Und wenn wir ihm den Zehnten geben, dann anerkennen wir, dass es so ist. Dann drücken wir aus, dass alles von ihm kommt. Und dass er es letztlich ist, der es uns gibt. Hey, der Zehnte ist keine Steuer, es ist kein Gesetz, es ist keine Doktrin, es ist noch nicht mal ein Opfer, es ist noch nicht mal großzügig. Es ist einfach ein Prinzip Gottes, was er uns schenkt, worin wir immer wieder uns festmachen können. Er ist unser Gott, er ist Nummer 1, er regiert. Wir sind frei, weil er uns frei gemacht hat, auch von allen Dingen, die finanzielle Dinge betrifft. Wie oft lassen wir uns stoppen von unserem Konto? Ich weiß es selbst von meinem eigenen Leben. Als ich 27 Jahre alt war oder sowas, sprach Gott in mein Leben hinein. Er sagte: Du, ich will, dass du Pastor wirst. Ich war damals ziemlich wohlhabend, muss man sagen, für 27. Ich habe wirklich viel Geld verdient. Und ich habe mich gefragt: Meine Güte, so weit der Osten vom Westen entfernt ist. Ich werde das nicht machen, Gott. Wie willst du sicherstellen, dass ich weit... Ich meine, weißt du, die meisten Pastoren, die ich kenne, die sind nicht besonders gut drauf, was finanzielle Versorgung betrifft. Und ich habe mit Gott gesprochen darüber. Und in meinem Herzen ist dann immer wieder eine Fantasie hochgegangen. Und diese Fantasie hieß: Wenn ich nur 200, 300.000 Euro hätte, dann könnte ich ja studieren. Und dann könnte ich es wagen. Es war das Geld, was regiert hat in meinem Herzen und bestimmt hat darüber, ob ich es tue oder nicht. Bis Gott eines Tages zu mir über genau diese Sache sprach und sagte: Was ist denn dein Gott? Dieses Geld oder ich? Bin ich es, der dich versorgt, oder bist du selbst es mit deiner Leistung, mit deiner Cleverness, mit dem, was du glaubst, was du denn kannst? 3. Mose 27, Vers 30: Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Es ist nicht rein, nicht abgesondert, es ist heilig. Es ist für ihn. Ob wir das, wisst ihr, wir versuchen oft als Deutsche das alles so zu begründen, uns unser Leben so zurechtzulegen, unseren Zehnten häufig auch so. Wir sagen, ja, wir geben den Zehnten nicht, dafür tun wir soziale Dinge. Ich kenne Leute, die sagen, wir geben unseren Zehnten nicht, dafür arbeiten wir in der Gemeinde und machen dort und kaufen was und so weiter. Hey, das ist nicht der Zehnte. Der Zehnte ist zu sagen, ich gebe es dem Herrn. Ich gebe es nicht dem CZK, ich gebe es nicht der Kirche oder wo ich mich drin befinde, sondern ich gebe es dem Herrn. Und es ist für ihn. Und was auch immer dann die Kirche damit macht, ist nicht mehr meine Sache. Ist nicht meine Bestimmung. Ist nicht, dass ich darauf aufpassen muss. Ich tue, was mein Herr mir sagt. Und damit habe ich meine Pflicht getan. Weißt du, es ist schwierig. Ich bin Deutscher total. Und ich liebe, die Kontrolle zu haben und zu sehen, wie die Dinge funktionieren, ob das alles sinnvoll ist, was da passiert. Aber nein, nein, nein. Der Zehnte ist heilig, es gehört dem Herrn, nicht mir. Oh man, ich hoffe, ihr seid noch meine Freunde. Wie sieht's aus? Vielleicht fragst du dich, warum sind es eigentlich nicht 9%? Warum sind es eigentlich nicht 11%? Oder warum will Gott nicht 20%? Wieso will er 10%? Und wisst ihr, in der Bibel ist die Zahl 10 etwas, was eine Prüfung, ein Test symbolisiert. Und es gab 10 Plagen in Ägypten, um das Herz des Pharaos zu testen. Und es gibt 10 Gebote, um den Gehorsam zu testen in unserem Herzen. Und wie oft testete Gott Jakobs Herz? Ich will es euch sagen, indem er immer wieder über den Lohn verhandeln musste. 10-mal. 10-mal. Und wie lange testete der Hofbeamte Daniel und seine Freunde? Ich sag's euch, 10 Tage. 10 Tage. Wie viele Jungfrauen wurden in Matthäus 25 getestet? Das waren 2 mal 5. Das ergibt 10. 10. Oh man. Und in der Offenbarung gibt es die Gemeinde Smyrna, die mit Leid geprüft wird. Ratet, wie lange? 10 Tage. 10 Tage. 10 Tage. Diese Witwe in unserer Geschichte ist so arm. Sie wird ihre Kinder verlieren. Was tut Gott? Er testet sie. Er testet sie. Ob sie ihm mehr vertraut. Ob sie ihm mehr vertraut. Der Zehnte ist kein Gesetz, ihr Lieben. Es ist ein Prinzip Gottes und es ist keine Eintagsfliege, die aus dem Alten Testament irgendwo geschrieben ist. Wisst ihr, Abraham hat angefangen, den Zehnten zu geben. Und Abraham stand vor dem Gesetz. Das müssen wir wissen. Es ist ein Prinzip, was wir da drin finden. Prinzipien wie zum Beispiel den Sabbat, den Tag zu ehren. Prinzip wie Saat und Ernte, wie die Erstlingsfrucht, wie Blut, wie der Ehebund, wie all diese Dinge. Es ist ein Prinzip. Und es ist keine Eintagsfliege, sondern es ist etwas, was wir immer noch finden im Neuen Testament. Jesus bestätigt den Zehnten in Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Ich weiß, die Begeisterungsstürme halten sich häufig in Grenzen. Aber eigentlich sollten wir es sein, denn dieses Prinzip, Gott will damit sicherstellen, dass wir versorgt sind. Gott will damit sicherstellen, dass wir nicht der Macht und der Kraft des Geldes verfallen, sondern ihm zuerst vertrauen. Das ist das Prinzip dahinter, das ist die Idee dahinter, das ist, was Gott dahinter verfolgt. Also es geht nicht darum, und das sagt Jesus hier, es gesetzlich zu sehen, sondern es ist ein Prinzip und wir sollten diesem Prinzip folgen, weil es ein gutes Prinzip ist für unser Leben. Ich weiß, wie oft Leute darüber diskutieren und alles besser wissen. Frag dich, warum? Warum eigentlich diskutierst du so gerne darüber? Ist es deine Angst? Ist es deine Furcht, Gott zu vertrauen, zu hören? Eine Frage, die ich hin und wieder gestellt bekomme, ist, ist der Zehnte denn großzügig? Ist es großzügig, den Zehnten zu geben? Ich meine, wenn jemand 10.000 Euro verdient, dann gibt er 1.000 Euro. Ist das nicht großzügig? Eigentlich nicht. Denn jeder gibt Zehnten. Und der Zehnte gehört dem Herrn. Es ist das, was wir einfach tun, weil es das ist, was ein gutes Prinzip ist. Der Zehnte ist der Anfang, den Gott macht mit uns. Es ist der Anfang. Und der Zehnte gehört Gott. Wir können nicht, ich kann es nicht anders definieren, es gehört einfach Gott. Wenn wir es ihm nicht geben, berauben wir ihn. Und sagen, wir behalten es für uns selbst. Wir glauben, dass wir das Geld brauchen. Wir glauben an dieses Geld viel mehr als an deine Hilfe. Wir glauben viel mehr, dass du uns nicht versorgen kannst. Wir glauben, dass du es nicht schaffst, uns da rauszuholen aus der Not, in der wir drinstecken. Wir glauben, dass wir unsere eigene Kraft brauchen. Wisst ihr, Großzügigkeit beginnt nach dem Zehnten. Großzügigkeit beginnt nach dem Zehnten. Oh man, ich möchte euch sagen, wir als Church in Mainz, wir sind erst 10 Jahre so am Start als Kirche. Und ich muss wirklich sagen, wir haben einen Fehler gemacht, dass wir nicht so ganz von Anfang an ganz viel darüber geredet haben. Weil wir gedacht haben, ach nee, das verschreckt die Leute, ne? Wenn wir in Deutschland über Geld reden, die Leute werden immer ganz nervös und so, ne? Und es wird ihnen heiß und kalt und schlechtes Gewissen kommt auch hoch und das wollen wir nicht. Und das Evangelium ist, ne, es gibt Wichtigeres, es gibt auch Wichtigeres, ganz bestimmt auch wichtiger, dass wir Jesus kennen und er uns rettet, aber am Ende des Tages, wenn wir bis zum Ende durchhalten wollen, wollen wir doch auch nicht nur überleben, sondern leben. Und dafür schenkt er uns dieses Prinzip. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben halt nicht von Anfang an davon gesprochen. Einige haben gegeben und andere dann nicht mehr, weil die haben es nicht mehr gehört, die haben es nicht mehr gewusst. Und so haben wir einige Jahre wieder anfangen müssen. Und es war am Anfang schwierig, weil die Leute natürlich erstmal gedacht haben, dass wir von ihnen Geld haben wollen oder dass wir uns irgendwie... Aber das stimmt nicht. Ich will dein Geld nicht. Das Herz ist, dass wir freigesetzt werden, dass wir einen Durchbruch bekommen. Dass wir verstehen, dass wir in diesem Bereich unseres Lebens, dass wir in diesem Bereich unseres Lebens einen Segen erleben dürfen. Wie in vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch. Und es war deswegen am Anfang ein bisschen schwierig und wir haben, ich glaube, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, wir haben jetzt unser fünftes Mein Herz für sein Hausopfer genommen und es fing so an. Ich kann jetzt gar nicht die Beträge nennen. Ich weiß nur, letztes Jahr hatten wir einen guten Betrag, fünfstellig. Und ich dachte, so, das war schon ganz cool. Aber ein Drittel kam von mir, von einer Person, die wirklich das Wohlhabende war und voller Glauben. Und ich habe gesagt, Herr, ich bete darum, dass wir verstehen in der Church, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie die Leute zu bedrängen, sondern dass es darum geht, freigesetzt zu werden, dir mehr zu glauben als alles andere. Und wir haben dann darüber gesprochen und in diesem Jahr war mein Herz für sein Haus fast 100.000 Euro. 100.000 Euro. Du sagst, ja, wisst ihr, fast alle Leute sind unter 40, ich bin 40. Alle anderen, ja, ein paar gibt es noch, die älter sind. Und es ist diesmal keiner gewesen, der 60.000 reingeworfen oder 30.000, sondern die Leute haben einfach verstanden in ihrem Herzen, Gott setzt mich frei. Und ich glaube, Gott will dich freisetzen. Gott will, dass du ihm mehr vertraust als der Kraft deines Geldes. Was glaubst du, was will Gott dir geben? Was glaubst du, will Gott, hast du dir jemals diese Frage gestellt? Was will Gott dir geben? Vers 3, da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Das ist so abgefahren. Das ist so gegen jede Schuldenberatung, oder? Ich meine, wenn du zum Schuldenberater gehst, dann würdest du sagen, hey, guck mal, dass du deine Bedürfnisse unter Kontrolle bekommst, so, ne? Dass du nicht so viel irgendwie isst und ausgibst und dir nicht so einen großen Urlaub leistest und kleines Auto fährst. Und Busfahren geht bestimmt auch oder sowas, ne? Oder eine kleinere Wohnung oder irgendwie sowas. Aber wisst ihr, was hier passiert? Gott erhöht nicht ihre Ressourcen, sondern er erhöht ihre Bedürfnisse. Das ist, was hier passiert. Geh und leih dir von deinen Freunden noch mehr Behältnisse, dass du noch mehr Platz hast. Er hat gesagt, hab noch mehr Platz, hab noch mehr Raum, hab noch mehr Möglichkeiten, damit ich etwas damit tun kann, damit ich noch mehr da rein tun kann. So viele leere Krüge wie möglich. So viele leere Krüge wie möglich. Ich weiß nicht genau, ob du jemand bist, der hin und wieder mal Fernsehen guckt, aber bei mir kommt es vor, dass ich die ein oder andere Sache mal voller Begeisterung verfolge. Auch in Programmen, die, sagen wir mal so, na, vielleicht nicht 100% immer, ja, in Fox jedenfalls. Da gab es eine Sendung, die hieß Die Höhle der Löwen. Weiß nicht, ob du sie gesehen hast oder davon gehört hast. Jedenfalls saßen da 4 oder 5 Investoren und die haben gewartet auf Start-up-Unternehmen. Start-up-Unternehmen sind so Unternehmen, die gerade eben angefangen haben und irgendwie etwas produzieren wollen oder Dienstleistungen hervorbringen und glauben, dass sie finanzielle Hilfe brauchen, also eine Investition brauchen, damit sie richtig durch die Decke gehen. Und da saßen diese Investoren und dann kam ein solcher Start-up-Unternehmer und erzählte begeistert von dem, was er vorhatte und er wollte nur eine kleine Summe. Nur, weiß ich nicht, 10.000 Euro, glaube ich, waren es. Du sagst so, 10.000 Euro, für eine Firma ist es nicht so viel. Aber der Punkt war genau der und das war das Interessante, alle lehnten ab und schließlich sagte, ich glaube, der Typ hieß Marschmeier, Carsten Marschmeier, ich glaube, er ist auch zweifelhaft bekannt, und er sagte, weißt du, das Problem ist, das ist viel zu klein für mich. Das lohnt sich nicht für mich. Das ist eine zu kleine Investition. Komm wieder, wenn du was Richtiges willst. Ich will dich fragen, ist deine Erwartung groß genug für einen großen Gott? Ist deine Erwartung groß genug für einen großen Gott? Was glaubst du, was will Gott dir geben? Sind wir häufig so schnell zufrieden, so schnell, dass wir sagen, es ist okay? Oder sagen wir, nein, Gott, ist alles möglich. Und ich gehöre diesem Gott. Und in der Bibel steht in Römer 8, dass ich sein Erbe bin, ein Miterbe. Wisst ihr, Erbe bedeutet, dass ich etwas krieg. Von dem, ich habe es bereits gesagt, 300.000 Millionen andere Sonnen am Start hat. Glaubt ihr, seine Garage wäre leer? Glaubt ihr, seine Ressourcen sind begrenzt? Glaubt ihr, dass er sagt, ja, aber der oder dieser Person will ich zeigen, was es bedeutet, gerade so an der Grenze herumzuknapsen? Hast du große Erwartungen an einen großen Gott? Wisst ihr, wir haben einen Gott, der reagiert auf große Kapazität. Und das ist genau die Geschichte hier, die wir hier lesen. Sie soll sich so viele Krüge holen wie möglich, so viel Kapazität schaffen, wie sie nur kann. So viel Platz schaffen in ihrem Haus, damit Gott hineinbringen kann, Öl schenken kann. Das ist die Geschichte, die wir hier drin haben. Gott reagiert auf große. Bist du hungrig genug? Bist du durstig genug? Hast du schon genug? Oder sagst du, ich bin zufrieden mit Mittelmäßigkeit? Ich bin auch Deutscher. Wir sind zufrieden, wenn wir uns so vergleichen und sagen, der andere hat nicht mehr. Das ist nur eine andere Form von Stolz. Das ist eine andere Form von sich zu vergleichen. Wir sollen uns nicht vergleichen. Wir sollen fragen, was hat Gott für mich? Was will Gott für mich? Amen? Seid ihr noch da? Ach, gut. Ich habe schon gedacht, irgendwie, wisst ihr, Leere provoziert Gott. Leere provoziert Gott. Diese ganzen leeren Gefäße. Hat Gott gesagt, hast du nicht noch mehr? Wie viele kannst du dir leihen? Wie viele kannst du bringen? Gottes Kraft in dieser Geschichte stoppt in dem Augenblick, als es keine Kapazität mehr gab. Vers 6. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bringt mir doch noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es ist keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Ist ihr seine Fülle und seine Versorgung wird initiiert durch den Glauben, den wir bringen. Aber seine Versorgung wird auch limitiert durch den Glauben, den wir nicht bringen. Das war ein guter Satz. Ich bin aufgebaut nur von dem Satz. Wenn wir glauben, wenn wir ihn provozieren, wenn wir Gott provozieren und glauben und sagen, das ist, was wir glauben, was du uns geben willst. Darüber freut sich Gott so sehr. Damit provozieren wir ihn, initiieren, glauben und versorgen. Aber wir begrenzen ihn auch, wenn wir zu klein denken. Und das tun wir häufig. Häufig. Ich glaube, wir können manchmal gar nicht glauben, wir können uns gar nicht vorstellen. Die Bibel sagt es in Epheserbrief, dass seine Liebe größer ist als unsere Vorstellungskraft. Also du kannst dir nicht vorstellen, was du dir nicht vorstellen kannst. Du kannst nicht wissen, was du nicht weißt. Aber Gott weiß es. Und Gott hat es. Kann ich die Lobpreisband oder Piano oder so? Wisst ihr, ich will allen heute Morgen, die hier sind, sagen, dein finanzieller Durchbruch kommt. Gott hat auch einen für dich. Du bist nicht arm geboren. Und du musst nicht arm sterben. Und du bist nicht dazu berufen, weder arm noch mittelmäßig zu leben. Sondern Gott hat einen finanziellen Durchbruch für dich. Das heißt nicht, dass du die reichste Person auf dem Universum bist. Darum geht es nicht. Sondern meine Frage ist, was glaubst du? Was kann Gott dir geben? Diese Witwe hatte keine Perspektive, nichts. Aber sie hatte Öl. Sie hatte nichts. Nur Öl. Dann will ich fragen, was hast du? Vielleicht hast du nichts. Aber ich habe den Heiligen Geist. Ich habe nichts, aber ich habe meinen Jesus. Ich habe nichts, aber er ist mein Versorger. Und er hat gesagt in seinem Wort, und ich vertraue ihm mit dem, was ich habe. Und ich gebe ihm. Und wenn er mich fragt, werde ich tun, was er sagt. Ist es so? Ich weiß nicht, als Hilde gerade gesprochen hat und uns aufgerufen hat, zu investieren ins Reich Gottes, hast du dann gedacht, 50 Euro, nee, das kann nicht sein. Gott, du hast bestimmt nicht gespornt. Wie ist das manchmal? Weißt du, der Zehnte ist der Anfang. Da fangen wir dann an, weiter zu hören, was Gott hat. Weiter zu glauben, mehr zu glauben. Manchmal ist es bei mir so, wenn der Prediger vorne sagt, hey, Gott will jetzt reden zu dir. Es ist so eine gute Gelegenheit zu hören, dass Gott zu mir spricht. Wir alle lieben es, wenn Gott zu uns spricht, oder? Ich will dir aber etwas wagen, wenn wir nicht reagieren auf das, was Gott sagt, wird Gott aufhören zu reden. Wisst ihr, warum Gott aufhört zu reden? Weil wir überhaupt nicht tun, was er sagt. Wenn ich dich fragen würde, was sagt Gott jetzt zu dir, was du geben sollst? Und es kommt eine Zahl in dich hinein und Gott spricht zu dir. Wisst ihr, was das Erste ist, was ich oft tue? Ich sage, ja, 1000, das muss, ich mache den Gegenvorschlag, 50. Ich fange an, mit Gott zu verhandeln. Ich glaube, wir sind nicht auf dem Markt, wenn Gott spricht. Und Gott spricht in mein Leben hinein. Das Beste, was ich dann tun kann, kann sagen, ja, danke, Herr, dass du gesprochen hast. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Geld hernehmen soll, aber Herr, du bist Gott. Auf dich will ich hören, ich will geben mit einem, Lukas 6, ich habe noch einen Vers für euch. Seid ihr bereit für einen Vers noch? Lukas 6, 38, gebt, so wird euch gegeben, mein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Dein Durchbruch kommt. Es geht nicht darum, nur zu überleben. Gott möchte, dass wir mehr als genug haben. Gott möchte, dass wir verstehen, dass er es für uns bereithält, dass wir den Durchbruch sehen in unserem Leben. Und er hält es für uns bereit. Was wir brauchen, ist Glauben. Basic Glauben ist der uns sozusagen initiiert. Das ist der Zehnte, wo wir ausdrücken, jawohl, mein ganzes Leben ist gehört ihm. Ich möchte dir sagen, alles, was du brauchst, hast du bereits. Hast du bereits. Manchmal ist es so häufig, dass Gott reagiert, wenn wir mit Gehorsam reagieren. Das ist die Liebessprache Gottes, wenn wir reagieren auf ihn, wenn er spricht und wer sagt, okay, bist du bereit, es zu geben? Bist du bereit, es zu tun? Bist du bereit, dieses Abenteuer zu erleben, dass ich dich versorge, dass ich größer bin, dass ich mehr Kraft habe, willst du sehen, wie ich dir mehr gebe, weil ich messe mit dem Maß, mit dem du misst? Was ist dein Glaube? Was ist das, was du investieren willst in mich hinein? Wenn ich spreche, will ich fragen, ist deine Erwartung groß genug für einen großen Gott? Glaubst du, dass dieser Gott größer ist als deine Perspektive? Dass dieser Gott mehr kann? Diese Witwe konnte nichts mehr. Eine Witwe hatte nichts. Wir können gar nicht, Hartz IV können wir gar nicht vergleichen mit dem, was diese Frau für eine Zukunft hatte. Sie hatte nichts. Nur Öl. Nur Öl. Nur Öl. Nur Öl. Ich möchte dich fragen. Ich glaube, Gott fragt dich. Was darf ich geben? Was sagt Gott zu dir? Fängst du jetzt an? Oh nein! Vielleicht sagt er auch, keine Ahnung, nur 100 Euro. Ja, cool. Aber vielleicht sagt er etwas und du sagst, aber wie cool wäre es, wenn wir anfangen, ihm mehr zu vertrauen. Wie cool wäre es, wenn wir sagen, ich werde die Kapazität erhöhen, damit du mir geben kannst, was du für mich vorbereitet hast. Und das ist nicht durchschnittlich, das ist nicht wenig, sondern das ist mehr als genug. Habt ihr es? Habt ihr es? Habt ihr es da hinten auch? Jawohl. Ist gefährlich, ne? Aber keine Sorge, ich glaube, ich möchte kurz beten für alle, die es habt. Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Wir danken dir für diese Zeit, die wir miteinander hatten, in deinem Wort. Wir danken dir, dass wir darin sehen und lesen dürfen, dass du uns versorgen willst. Herr, nicht nur gerade eben so, sondern Herr, dass du möchtest, dass wir mehr als genug haben. Danke, dass du uns freisetzen willst von der Gebundenheit an Geld, an der Limitierung von Geld. Sondern Herr, dass wir verstehen, dass du unser Gott bist, dass du unser König bist, dass du unser Versorger bist, dass du alles für uns hast, dass wir dir wirklich vertrauen können. Uns nicht irgendwie knapp halten willst und niederdrücken willst und klein halten willst, sondern Herr, dass du Versorgung für uns hast, viel hast für uns. Herr, und wir sind hier und wir bitten dich, dass du sprichst, dass du erneut redest in unser Leben hinein. Herr, es ist so still geworden in unserem Leben zu diesem Thema. Bei einigen ist es so still geworden. Ich spüre das. Die haben ein gutes Leben, die sind zufrieden. Sie fragen sich, wo ist das Abenteuer? Hier ist das Abenteuer. Hör zu, was Gott sagt. Tu, was er will. Das Abenteuer wird neu beginnen. Der Thrill wird neu beginnen. Glaub mir. Wenn Gott zu dir spricht und du gibst über dein Maß hinaus und du legst dein Leben und all das und die Versorgung in die Hände Gottes. Es ist unvernünftig, ich weiß es nicht. Aber ihm zu vertrauen, wenn er spricht, nichts Besseres, als sein Leben in den Gehorsam Gottes zu leben. Ich preise dich, Jesus, für jede Person, die hier ist und treu ist. Ich danke dir für jede Person, die du heute Morgen angesprochen hast und die du herausforderst im Herzen. Herr, du willst nicht das Herzen zerbrechen an dieser Botschaft. Du willst das Herzen wachsen an dieser Botschaft. Bitte richtest du deinem Frieden jetzt kommst, mit deiner Liebe jetzt kommst. Herr, dass wir wissen, deine Gnade ist für umsonst, deine Liebe ist für umsonst, deine Barmherzigkeit ist für umsonst, ist nicht abhängig von dem, was wir geben. Aber Herr, du willst uns freisetzen. Setze frei, wer es heute Morgen nehmen kann. Setze frei, wer es heute Morgen packen kann. Setze frei, wer heute Morgen einen Schritt gehen kann. In das Vertrauen zu dir. In Freiheit. In Abhängigkeit nur zu dir. Danke, Jesus. Danke, Vater. Amen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen.